Lob und Dank sei dem Herrn für seine Gnade und für seine Treue. Und wir sind so froh, dass wir ihn hier schon kennen dürfen auf Erden, dass wir ihn angehören, dass wir wissen, er hat für uns den Preis bezahlt und dass wir dort keine Fremdlinge sein werden. Hier mögen wir Fremdlinge geworden sein, nachdem wir vielleicht gebrochen haben mit der Welt und ihn angenommen haben, dann befremdet es den Menschen und wir werden Fremdlinge und wir mögen auch manchmal von den Menschen gemieden werden und vielleicht verkannt werden und nicht mehr verstanden werden. Aber wir wissen eins, es kann uns nichts mehr zurückhalten, denn wir wissen, wer uns erlöst hat. Wir wissen, wer uns befreit hat. Wir wissen, wer uns gerufen hat, wer uns an sich gezogen hat. Und darum können wir mit diesem Liederdichter übereinstimmen. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Ganz gewiss ist diese Heimat dort bereitet. Und unser Herr hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen. Und wir werden dort keine Fremdlinge sein. Welche Gnade, dass wir dort sein dürfen. Wir sehnen uns danach, wir möchten dort sein. Und wir haben ja am letzten Mittwoch, war es wohl, oder Samstag, aus der Predigt gelesen von Bruder Brenham, wie er dort hinaufgenommen wurde und wie er alle diejenigen sah, die die Hoffnung zu dem lebendigen Gott hatten und wie er sie alle schauen durfte. Und er sagt, es waren Millionen da. Und die Freude war sehr groß. Brüder und Schwestern, die Freude wird sehr groß sein, wenn die Erlösten mit den Erlösten zusammen sein werden. Wir können es uns gar nicht vorstellen und es uns gar nicht ausdenken, was es sein wird. Aber es wird etwas Herrliches sein. Durch all diese Trübsal, durch der wir gehen müssen, die wird all nicht wert sein, das, was uns dort erwartet in jener Herrlichkeit. Dort ist etwas für uns bereitet. Ich möchte ein Wort lesen aus Psalm 95 vor dem Gebet, vor dem gemeinsamen Gebet. Dann kann ja Bruder Frank sich anschließen mit dem Wort. Vielleicht lesen wir Psalm 95, das ist ja so ein kostbarer Psalm und uns allen ja sehr bekannt. Aber der Aufruf ergeht hier an uns und vielleicht in allen Zeiten hindurch, durch alle Gläubigen oder an alle Gläubigen. Komm, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Felsen unseres Heils. Ich glaube, nicht erst, wenn wir dort sind, sondern hier schon, wollen wir unseren Gott zujubeln, wollen jauchzen dem Felsen unseres Heils, weil wir wissen, er hat Großes an uns getan. Und wenn es die Erlösten nicht tun, wer soll es dann tun? Aber wir dürfen es tun und darum kommen wir immer wieder zusammen. Lasst uns nicht mit Klagen, nicht mit Jammern, nicht mit Stöhnen vor ihm kommen, sondern hier heißt es, lasst uns mit Dank vor sein Angesicht treten. Und das möchten wir tun, ihr Lieben. Ja, mit Dank vor sein Angesicht treten, mit Liedern oder Lobgesängen in Jauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Er, in dessen Hand die Tiefen der Erde sind und dem auch die Gipfel der Berge gehören. Er, dem das Meer gehört, er hat's ja geschaffen und das Festland, seine Hände haben's gebildet. Und wir sehen es mit unseren Augen, es ist geschrieben, es ist Tatsache, es ist Realität, was das Wort sagt, es stimmt voll und ganz. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen, die Knie vor dem Herrn, unseren Schöpfer, beugen, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Möchtet ihr heute doch hören auf seine Stimme, verstockt nicht euer Herz wie bei Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste, wo selbst eure Väter mich versuchten, mich prüften, obwohl sie doch sahen mein Tun. 40 Jahre hegte ich Abscheu gegen dieses Geschlecht und sagte, sie sind ein Volk mit irrendem Herzen, sie aber wollten von meinem Wegen nichts wissen. So schwur ich denn in meinem Zorn, sie sollten nicht eingehen in meine Ruhestatt. Vielleicht möchte ich noch lesen aus Hebräer 3 von Vers 7. Deshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie es einst bei der Erbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste geschah, wo eure Väter mich mit einer Erprobung versuchten, und doch haben sie meine Werke 40 Jahre hindurch gesehen. Deshalb war ich über dieses Geschlecht entrüstet und sprach, alle Zeit gehen sie mit ihrem Herzen irre, sie aber erkannten meine Wege nicht, so dass ich in meinem Zorn schwur, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Gebt acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott zeige. Ermahnet euch vielmehr selbst an jedem Tage, solange das heute noch gilt, damit keiner von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet werde. Denn Genossen Christi sind wir geworden, wenn anders wir die anfängliche Glaubenszuversicht bis ans Ende unerschütterlich festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie es bei der Erbitterung geschah. Wer waren denn die Leute, die, obgleich sie seine Verheißung gehört hatten, dennoch sich erbittern ließen? Waren es nicht alle, die durch Moses Vermittlung aus Ägypten ausgezogen waren? Und wer waren die Leute, über die er 40 Jahre lang entrüstet gewesen ist? Doch wohl die, welche gesündigt hatten und deren Glieder dann in der Wüste zerfallen sind. Und wer waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen? Doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten. So sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Bis dahin dieses heilige und teure Gotteswort. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für diesen Gnadentag und für diese Gnadenstunde, dass wir wiederum hier zusammenkommen durften, um gemeinsam dein Wort zu hören. Wir bitten dich, schenk uns Gnade, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, wenn du zu uns redest, durch dein teures und heiliges Wort, wie in jenen Tagen. Du hast die Verheißung gegeben, dass sie das verheißene Land sehen sollten. Doch sie haben die Verheißung in den Wind geschlagen, haben ihre Herzen verstockt, haben nicht geglaubt, o Herr. Treuer Gott, wir bitten dich, schenk uns Gnade in diesen Tagen, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, dass wir dein Wort beachten, dass wir deine Verheißungen wahrnehmen, dass wir wissen, du hast nicht umsonst geredet, dass du nicht leere Worte gemacht hast, sondern Herr, wir wissen, deine Worte sind wahrhaftig und gewiss. Treuer Gott, jene waren es, die du herausgeführt hast mit mächtiger Hand. Treuer Gott, auch in unseren Tagen hast du mit mächtiger Hand herausgeführt, hast gerufen mit mächtiger Stimme. Doch mein Gott, schenk Gnade, dass wir nicht verhärten möchten unsere Herzen, dass wir nicht ablehnen möchten deine Stimme, dass wir nicht unsere eigenen Wege gehen, nicht unseren eigenen Gedanken verfallen, o Herr. Schenk Gnade, o Gott. Herr, wir sehen, in jenen Tagen ist es so geschehen. Mögest du Gnade schenken, dass es in diesen Tagen anders wird. dass wenn wir deine Stimme hören, unsere Herzen auftun und dein Wort aufnehmen. Treuer Gott, schenk mir Gnade. Schenk all den Leuten Gnade, die dein Wort gehört haben in unseren Tagen. Herr, wir wissen, der Feind hat es in jenen Tagen imstande gewesen, sie von allem abzubringen. Auch in unseren Tagen ist der Feind bemüht, o Herr, dein Volk, dein Wort streitig zu machen und alles andere, Herr. Aber Herr, du wollest helfen und du wollest Gnade schenken, auch heute Abend, Herr, während wir hier versammelt sind in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Schenk Gnade zum Hören und schenk auch Gnade zum Reden und schenk uns auch offene Herzen, dass wir deinen Namen preisen und dir zujubeln und dir zujauchzen können, Herr, und dir den Dank und den Preis für alles darbringen in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Heute möchte ich auch nicht hier vorne bleiben. Es sei denn, dass wir wirklich gute Fragen haben. Heute soll mal Bibelstunde sein. Ja, Lob und Dank sei dem Herrn. Wir sind so dankbar, dass wir hier sein können. Und wir haben seit einiger Zeit unsere Brüder aus Polen hier. Vielleicht haben die mal eine Frage. Das wäre sehr wichtig zu wissen, ob Fragen da sind. Und ich hoffe, dass wirklich heute Abend so richtig schöne Heimatfragen sind. So nicht heimatlose, nicht weit aus der Ferne, sondern Fragen, die uns alle beschäftigen, biblische Fragen, so dass wir nicht nur predigen und predigen, sondern auch mal erfahren, wo uns der Schuh drückt. Haben wir Fragen? Ja, bitte.
Eine Frage in Bezug auf die Predigt von Sonntagmorgen, und zwar auf was das deutet, dass die Ölkanne, die noch zusätzlich zu dem Lamp mitgenommen wird, der Ölkrug, den die klugen Jungfrauen noch zu dem Lamp mitgenommen haben.
Also die Frage lautet, was bedeuten die Krüge, von denen in Matthäus 25 geschrieben steht, die den Unterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen ausmachen? Das ist die Frage. Das ist die schwerste Frage, die überhaupt gestellt werden kann. Und Bruder Helmut, ich sag auch warum. Von der Bibel her wissen wir ganz genau und hundertprozentig, dass das Öl immer ein Hinweis auf den Heiligen Geist ist. Darauf sind nicht nur wir gekommen, das wissen nicht nur wir, das haben eigentlich alle gewusst, die durch den Heiligen Geist erleuchtet waren. Schwierig wird es jetzt, wenn wir lesen, dass die Lampen brannten, also auch schon Öl hatten, sonst hätten sie nicht brennen können, und dann die Krüge mit Reserveöl, um nachfüllen zu können. Es muss also die gleiche Geistesfülle gewesen sein, die man als Vorrat hatte, um darauf zurückgreifen zu können. Nehmen wir jetzt oder stellen wir in den Raum, das eine wäre das gemeinsame Erlebnis der Geistestaufe. Ja? Dann haben es alle 10 gehabt, denn sie waren alle rein, es waren alles Jungfrauen, sie gingen alle dem Bräutigam entgegen, sie warteten alle auf das Kommen des Herrn. Es war im Moment gar kein Unterschied. Der wurde erst offenbar direkt in dem Moment der Wiederkunft des Herrn. Erst da merkten die 5 Törichten, dass es mangelt. Es kommt gleich noch die Frage. Ja gut, heute können alle, Schwestern und Brüder, alle können heute fragen.
Bruder Frank, in der Predigt, der einzige Ort der Anbetung, da spricht Bruder Brennan darüber und sagt, dass dieses Öl, dieses nachfließende Öl auch das Wort bedeutet, das immer lebendig durch den Heiligen Geist immer nachfließt.
Das ist das. Darauf wollten wir kommen. Der Herr sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Es ist also nicht nur eine Erfahrung oder ein Erlebnis, sondern ein Leben, das gespeist, das genährt werden muss. Leben des Geistes kann nur durch den Geist genährt und gespeist werden. Da ist natürlich um das Wort geht, das durch den Geist geoffenbart wurde, sind wir wohl sicher, wenn wir sagen, dass es nicht nur das Erlebnis der Geistestaufe ist, sondern dass wir immer wieder neu schöpfen können. Aus dem durch den Geist uns zur Verfügung gestellten Wort. Dass es nicht alle wird. Ja, bitte.
Bruder Brennan sagt auch noch in der Predigt, dass jedes neue Wort, das durch den Geist hinzukommt, ein neues Ankleiden der Braut ist, ein neues Schmuckstück oder irgend so. So drückt er sich da aus. Nicht? Also es ist das Schmücken der Braut.
Ja, es ist im Grunde genommen so, dass das ein und dieselbe Sache kann so vielerlei Anwendungen haben, geistlich gesehen. Der Herr in sich, er ist Leben, er ist Wahrheit, er ist Weg, er ist Ziel, er ist Menschensohn, Gottessohn, König, Priester, Prophet. Und das Wort ist Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Gewaschen im Wasserbad des Wortes, da ist es plötzlich ein Bad. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Dann ist es Speise. Ja, es ist eine Vielzahl. Es mangelt überhaupt nicht, sondern Gott hat tatsächlich alles, was wir benötigen, geschenkt. Und er hat es uns durch sein Wort geschenkt. Aber das Wort muss uns durch den Geist geoffenbart werden. Erst dann ist der Hahn offen. Sonst ist er nämlich zu. Ihr versteht, was ich meine. Irgendwie der Strom, ja, der muss ja fließen können. Und in dem Moment, wo, und das war sicher ein guter Gedanke, den Bruder Brennan dort äußert, mir sind natürlich die Dinge nicht alles so geläufig, es sind hunderte von Predigten, die man gehört hat, aber in dem Moment, das haben wir alle erlebt, wenn uns ein Wort frisch durch den Heiligen Geist geoffenbart wurde, ja, dann strömt es über. Dann war Inspiration, dann war Salbung, dann war Freude, dann war Belebung, dann war Nachfüllen, dann brannte die Lampe wieder, man hatte Licht, man hatte Erleuchtung und so ging es weiter. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig. Die meisten haben sich darauf festgelegt und haben gesagt, es bedeutet die Geistestaufe. Und wir stimmen damit hundertprozentig überein. Aber nicht nur. Millionen sind geistgetauft in diesen Tagen. Und viele von ihnen haben den Ring des Papstes geküsst. Das besagt also im Grunde genommen nichts. Geist und Wort müssen gepaart sein. Immer und immer und immer. Das Wort und der Geist gehören zusammen. Geist ohne Wort schwebt über der Tiefe und es passiert nichts. Wort ohne Geist ist ein toter Buchstabe, mit dem wir vielleicht noch totschlagen können und mehr passiert auch nicht. Aber wenn Geist und Wort zusammenkommt, dann muss was passieren. Und dann passiert auch was. Und ich glaube, das ist das ganze Geheimnis. dass Menschen durch den Geist erleuchtet, durch den Geist erneuert, durch den Geist wiedergeboren werden, mit dem Geist erfüllt werden, aber dann nicht einfach, und das erinnert mich an die eine Dame des vollen Evangeliums, die wohl die Mutter Bruder Brenhams in einem Traum gesehen hatte. Sie hatte Stöckelabsätze an und wollte da diesen schmalen Weg gehen, tänzelnd. Und er rief, Schwester, so kannst du diesen Weg nicht gehen. Ihr erinnert euch an die Predigt. Und sie sagt, das werde ich dir beweisen, dass ich den gehen kann. Ja, sie betrat ihn und kippte um und fiel in die Tiefe. Es nützt nichts. Und auch das scheint mir wichtig zu sein. Als Bruder Brenhams sagte, besonders an der Westküste Amerikas, da spielt sich alles ab, religiös, und was es so auf Erden geben kann, ist an der Westküste Amerikas. Und er sagte, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, trotz meines so harten Predigens, ist der Zustand schlimmer geworden, als er vorher war. Ja? Und trotzdem sind dort Millionen, die geistgetauft sind. Aber sie haben überhaupt nicht gehört, was der Geist ihnen zu sagen hatte. Sie dachten bei sich selbst, dieser Mann wäre besser aufgehoben im Busch. Nicht? Und haben nicht begriffen, dass Gott in Einfachheit durch Menschenmund zu ihnen gesprochen hat. Wie hat Gott in den Tagen Noahs geredet? Vom Himmel her, durch einen Engel. Da war ein einfacher Mann. Plötzlich war der einfache Mann ein Prophet, weil das Wort des Herrn an ihn ergangen war. Wer ihn hörte, hörte Gott. Wer ihm glaubte, glaubte Gott. Wer gehorchte, gehorchte Gott. Und wer war Moses? Moses, wenn wir es ganz richtig nehmen, zuerst war er doch ein Mörder. Der hat den Ägypter totgeschlagen, rechts und links geschaut, in den Sand verscharrt, und dann ging er seine Wege. Und was dann? Dann war er ein großer Prophet. Und wer ihn hörte, der hörte Gott. Wer ihm glaubte, glaubte Gott. Und so sind wir überzeugt, dass Menschen, die von Gott begnadigt sind, wirklich begnadigt sind, nicht nur von der Gnade reden oder singen, sondern sie offenbar werden lassen in ihrem Leben, dass sie die Wege Gottes erkennen und darauf gehen. Was hat Bruder Hus gelesen? Im Psalm 95. Sie aber erkannten meine Wege nicht. Und in 1. Korinther 10. Sie tranken aus dem geistlichen Felsen, welcher Christus war. Sie aßen die geistliche Speise, waren auf Mose im Meer getauft und in der Wolke. Was bezeugt, dass sie im Wasser und durch den Geist getauft waren? Ganz klar, denn so steht's in Nehemia. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu leiten. Und was war dann? Unglaube, ungehorsam. Und es kam nur ein einziger Mann, das war Biljam. Und er sagte, wir hier, die Moabiter, und ihr haben einen Gott. Die Predigt übersetzen wir gerade heute. Und dann hat er gesagt, wir machen ein gemeinsames Fest. Und schon war das Fest da. Und da sagt Bruder Brenhams, nie und nie hat Gott ihnen diese Sünde vergeben. Es ist eine schöne Sache, von Gott gerufen, von Gott herausgeführt worden zu sein, eine herrliche Sache. Aber eine große Verantwortung ist damit verbunden, wenn wir erleuchtet worden sind in einem prophetischen Zeitalter. Ich glaube nicht, dass Gott es so streng nehmen kann in Zeiten der Unwissenheit. Da sagt's in der Apostelgeschichte, die Zeiten der Unwissenheit hat Gott übersehen. Aber in dem Moment, wo Gott offenbart, wo Gott seinen Willen kundtut, das ist eine ernste Sache. Und da haben wir zu glauben und zu gehorchen. Ja. Haben wir das soweit einigermaßen?
Bitte schön. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar betrifft das das Wort aus Philipper 1 und 2, wo es darauf hinweist, wie die Gemeinde verwaltet werden soll und dass wir in Einmütigkeit eines Sinnes sein sollen, ohne Rechthaberei und so. Welche Bedeutung hat das auf unsere Situation, in der wir heute stehen?
Also Bezug nehmend auf Philipper 1,
Vers 37 bis 2, ja, man könnte sagen Vers 4 bis Ende.
Von Vers 27.
Ja. 27, ja, Entschuldigung. Mhm.
Philipper 1 von Vers 27. Nur verwaltet die Gemeinde so, wie es der Heilsbotschaft Christi würdig ist. Denn ich möchte, falls ich kommen sollte, und zwar die in einem Geiste feststeht, einmütig wie ein Mann im Glauben für die Heilsbotschaft kämpft. Ja, im Grunde genommen wird in diesen Worten der Urzustand der Urgemeinde dieser Gemeinde hier und damit auch uns heute neu vor Augen geführt. Am Anfang gab es nur von Gott eingesetzte Männer, die befugt waren, das Wort zu nehmen. Petrus sagte, ihr wisst, Gott hat mich in eurer Mitte dazu bestellt. Ja, gleich in Apostelgeschichte 1, in Apostelgeschichte 15. Aber dann kam ja nach etwa 20, 30 Jahren eine Phase, in der alles anders wurde. Manche haben Christus aus Rechthaberei gepredigt. Ich glaube, das steht, ich schaue eben, ich wusste es nicht vorher, aber ich wusste, es steht irgendwo. Aber das steht hier oben, in Vers 15, Philipper 1, 15. Einige freilich predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht, manche aber doch auch in guter Absicht. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung der Heilsbotschaft oder des Evangeliums bestellt bin. Die anderen, die es aus Rechthaberei tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, in der Meinung, dass sie mir dadurch zu meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. Es gibt für einen Mann Gottes nichts Schlimmeres, als dass im Reiche Gottes willkürlich etwas getan wird. Dadurch wird die Einheit und alles, was Gott aufbauen und tun möchte, zerstört und verhindert.
Mangelt es dann nicht an Aufrichtigkeit?
Mangelt es an Aufrichtigkeit? Ich weiß auch nicht, woran es mangelt. Ich würde sagen, an Gottesfurcht. Ich meine an Gottesfurcht. Und Gott kennt unsere Herzen, wenn wir hier nach vorne gehen. Er weiß, ich würde dort lieber sitzen bleiben, als hier nach vorne kommen. Und das nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Jedes Mal. Der Mangel ist an Gottesfurcht. An erster Stelle. Von Liebe ist ja immer noch die Rede. Ob sie da ist oder nicht, es mangelt uns alle. Da wollen wir gar nicht andere richten, sondern uns unter Gottes Wort stellen. Aber im Reiche Gottes, Gott einen Dienst zu tun, ohne von ihm dazu bestimmt worden zu sein, ist Mord, bringt Durcheinander und ist verflucht. Das hört sich hart an. Aber wer will es verantworten, im Reiche Gottes zu machen, was er will? Und ja, mein Gott, wo kommen wir da hin? Das geht nicht. Wenn die Bibel sagt, Gott hat gesetzt in die Gemeinde, dann hat er gesetzt. Ja, und hat er gesetzt, dann muss das irgendwie offenbar werden. Nicht? Dann muss es offenbar werden. Und nicht, dass ich jetzt auf die Situation in der Umgebung Bezug nehmen will, aber der Schmerz ist unerträglich.
Im Prinzip sind wir doch alle wohl.
Ich wünschte, es wäre wahr. Es gibt ein Wort, das haben wir hier auch schon einige Male gelesen. Und ich hoffe in meinem Herzen, dass es nicht zutrifft. Aber steht in Jesaja 66, Vers 5, höret das Wort des Herrn, ihr, die ihr beim Gedanken an sein, die ihr bebt, beim Gedanken an sein Wort. Gesagt haben eure Brüder, die euch hassen, ja, die euch ausstoßen, um meines Namens willen. Der Herr möge doch seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen, damit wir eure Freude zu sehen bekommen. Aber die sollen enttäuscht werden. Es gibt einen Maßstab im Reiche Gottes, in der Gemeinde. Und den muss jeder zunächst an sich und den müssen wir an uns alle anlegen. Erstens, das Gebot der Liebe muss in allen Fällen gewahrt bleiben. Und ich meine, wir haben das wohl unter Beweis gestellt. Die Liebe ist aber nicht eine machbare, flexible, auf alle Situationen wie ein Mantelträger anwendbare Liebe, sondern die Liebe ist die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu Gott. Und dann hat sich eben alles in dieser Liebe Gottes vor Gott zu beugen und seine göttliche Ordnung anzuerkennen. Ich kann mich daran erinnern, es war wohl 58, als ich in Jeffersonville war, und da wurde ich zu einer Gemeinde geladen, da war eine Frau Predigerin. Und sie hatte ein gewaltiges Buch geschrieben über Geistesgaben, man hat mir das Buch auch gegeben. Und sie hat also von Bruder Brenham, wer weiß wie gut, in der Einführung, in der Einleitung geschrieben. Und dann natürlich hat sie selber geschrieben. Und ich dachte so, wie ist es möglich, dass Menschen unter einem solchen Dienst gesessen haben, dann eine eigene Sache beginnen und in dem Fall noch als Lady und dann ein großes Buch, besonders über Heilungen und Führung des Geistes und so weiter sprechen, ohne sich selbst der Führung des Geistes und damit dem Worte zu unterordnen. Und da sind wir bei der ersten Frage zurück. Wer will behaupten, vom Geiste Gottes geleitet zu sein, wenn er sich nicht dem Wort, das aus dem Geiste kam, unterordnet hat? Welche Leitung soll es sein? Welcher Geist soll es sein? Welche Richtung soll es sein? Wohin soll die Leitung führen? Es muss irgendwo, ich meine, das müssen wir alle begreifen, irgendwo muss die Richtung stimmen. Ich wollte heute Abend sitzen bleiben. Lasst mich hier ganz deutlich sagen, Menschen, die sich nicht in eine biblische Gemeinde fügen, gehören nicht dazu. Es gibt eine biblische Gemeindeordnung. Und da kann nicht der eine sagen, ja, das passt mir nicht, ich steige aus. Der andere sagt, ja, mir passt das nicht, also steige ich aus. Der dritte sagt, ich möchte was anderes machen. Deshalb, vergesst das. Das gibt es absolut nicht. Die biblische Gemeinde hat ein Haupt. Und das Haupt ist Christus. Und die Glieder sind miteinander und untereinander verbunden, wie Gottes Wort es sagt. Und werden vom Haupt gehalten und fest zusammengefügt, um ihren Dienst in Liebe tun zu können. Das ist biblische Gemeinde. Und alles andere kann es nicht sein. Sonst müssen wir Gottes Wort auf den Kopf stellen.
Ja, dann geht es natürlich eine Frage weiter. In einer biblischen Gemeinde soll natürlich auch die Gabentätigkeit sein.
Ist richtig. Und da haben wir die Erfahrungen gemacht und haben schlussendlich, ich habe heute noch in der Gemeindeordnung gelesen, da haben wir doch begriffen, dass die Gaben ja nicht einfach jetzt hier irgendwo gebraucht werden sollen, sondern vor Gott im Gebet, ehe der Gottesdienst beginnt, damit öffentlicher Schaden vermieden wird. Und das steht frei. Und wir wollen das gerne betonen, dass das eigentlich gehandhabt werden müsste. Dass Brüder oder Schwestern, die sich innerlich gedrungen fühlen und gewiss sind, Gaben des Geistes zu haben, die sollten diese Gelegenheit um jeden Preis wahrnehmen. Ich glaube, wir kämen ein ganzes Stück besser vorwärts, wenn alle, die eine Geistesgabe haben, die Sache genauso ernst nehmen würden, wie es ein Ältester nehmen muss, wie es ein Prediger oder irgendein Mann Gottes nehmen muss, wenn er einen Dienst hat. Ich richte das jetzt mal an uns alle, an alle, die eine Geistesgabe oder mehrere Geistesgaben haben. Wenn wir gemeinsam die Sache Gottes so ernst nehmen würden und sie uns so auf dem Herzen legen, denn was sagt Bruder Brenner? Er sagt, das sind junge Menschen, die können nicht durchdringen. Irgendetwas Verborgenes ist in ihrem Leben. Sie beten und beten, aber sie dringen nicht durch. Er sagt, dann setzen eure Gaben ein. Dann wird etwas geoffenbart, um zu diesen betreffenden Menschen gehen zu und sagen, hör mal, da hat der Teufel seinen Halt. Und dann wird geholfen. Aber das sind nicht nur allgemeine Sprüche, die da in die Gemeinde hineingegeben werden. Das haben wir seit 30 Jahren gehört. Sondern ganz zielbewusst muss eine Sache kommen.
Meine Frage geht jetzt einfach dahin, wie können wir da hinkommen? Das ist doch unser aller Verlangen.
Ja, wir werden in einiger Zeit da sein. Wir werden dahin kommen. Da besteht kein Zweifel. Wir haben, ich sag's mal, auf die Nase fallen müssen. Wir haben durch schwere Lektionen, wir haben den bitteren Kelch trinken müssen, um durch Schaden klug zu werden, um Lektionen zu lernen, die nicht aus der Theorie, aus einem Buch kommen, sondern uns in der praktischen Auswirkung gekennzeichnet haben für immer. Und in dem Moment können wir in Glaubensgewissheit sagen, dass Gott mit seiner Gemeinde am Ende da sein wird, wo er am Anfang war. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, ich habe das hier mal klargelegt, direkt am Anfang, wirklich direkt, ich meine es den direkten Anfang, da hat es keiner gewagt, selbst etwas zu tun, zu bringen, zu predigen und zu heilen oder überhaupt irgendetwas. Da war solch eine Furcht Gottes unter den Gläubigen. Nach einer Zeit wurde es dann ja ein bisschen anders. Aber wir gehen jetzt in dieselbe Richtung zurück. Es ist ein gewisser Entwicklungsprozess, in dem wir uns befinden, bis wir da angekommen sind, dass die Gesamtgemeinde wirklich in Gottesfurcht unter der Leitung des Heiligen Geistes ausgerüstet ist mit der Kraft aus der Höhe, um den Dienst Jesu abschließend tun zu können. Das ist ein göttliches Muss. Der Schlussstand, das haben wir auch gehört, kann nicht eher kommen, bis die Gemeinde passend gemacht worden ist, damit er kommen kann. Aber wir sind auf dem Wege dahin. Wir sind auf dem Wege dahin. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir uns selbst und anderen nichts vormachen. Dass wir keine Atmosphäre schaffen, sondern dass wir warten, bis Gott es tut. Ich möchte eine reelle Sache Gottes mit nach Hause nehmen oder gar nichts.
Amen.
Ich gehe lieber ohne alles nach Hause und lasse mir vorne den Vorwurf gefallen, dass wir eine trockene Versammlung haben, als dass ich euch oder mir etwas vormache.
Noch eine Frage. Ist es dann nicht vielleicht so, ich habe so persönlich den Eindruck, jetzt auf meine Situation zugeschnitten, dass wir Furcht haben, uns dem Herrn zu öffnen?
Ja.
Also nicht Gottesfurcht, sondern wirklich Furcht.
Ich weiß. Es wird bei dem einen das sein und bei dem anderen kann es das sein. Es wird Furcht sein, es wird dann, der Furcht gesellt sich dann der Unglaube und dann kommt Ungehorsam dazu, es kommt einiges dazu. Manche werden vielleicht, ja, Angst haben, vielleicht einen Fehler zu machen. Aber im Großen und Ganzen, meine ich, wird Gott zu der Stunde, ohne dass wir uns jetzt ein Konzept machen müssen, wirken, wie er doch alles zurechtnet. Seid mal ehrlich, wie hat Gott uns im Laufe dieser Jahre doch wirklich von Klarheit zu Klarheit geführt, dass wir haben biblisch darlegen können, wie Bruder Brenner es nicht tat. Aber ihr wisst, was ich meine. Es kann ja kein Prophet von sich selber reden. Es muss ja irgendwie nachher beleuchtet werden. Jesus, unser Herr, hat den Dienst Johannes des Täufers anschließend beleuchtet, biblisch beleuchtet, und hat gesagt, wen habt ihr da sehen wollen? Ein Mann in weichen Gewändern? Nein, ein Prophet. Dann hat er gesagt, das war der und der Mann, Jesaja 40, 3 und so weiter. So hat Gott uns doch Gnade geschenkt, Schritt um Schritt. Jetzt haben wir nach den 7 fetten Jahren ja auch bald 6 Magre um, und dann muss ja irgendwann in diesem göttlichen Zyklus muss dann ja irgendetwas kommen. Das geht nicht anders. Aber lasst mich das hier auch sagen. Es wird kein Kompromiss mehr sein. Es wird kein Kompromiss mehr sein. Ja, so stellt sich uns die Sache dar. Gott wird eine solch klare Linie ziehen. Seine Sprache wird so deutlich sein, dass es jeder versteht. Und wer bereit ist, sich darunter zu beugen, dem wird Gott gnädig sein. Ja. Hat jemand sonst noch eine Frage?
Ja. Könntest du uns mal erklären, warum ein Mensch in der Gemeinde sein muss und warum er den Heiligen Geist braucht?
Warum ein Mensch wiedergeboren sein muss und warum er den Heiligen Geist braucht? Das kann man eigentlich kurz gefasst tun. So wie der Mensch in diese Welt hineingeboren wird, um hier zu leben, zu existieren, zu sein, so muss er wiedergeboren werden, um dort zu leben, zu existieren und sein zu können. So wie irdisch eine Vereinigung, ein Same notwendig ist, aus dem Leben hervorkommt, eine Befruchtung notwendig ist, so ist es notwendig, dass Menschen den Samen des Wortes Gottes in ihr Herz aufnehmen, dass sie es im Glauben tun, ihr Herz wird erfasst, da gerät einiges in Bewegung durch den Geist Gottes, und dann macht der Geist Gottes das Wort Gottes in diesem betreffenden Menschen lebendig. Und allein dieses Erlebnis von Gott kommend führt zur Wiedergeburt. Ich weiß nicht, wem ich das in diesen Tagen sagte, dass wir Leute in das Reich Gottes hineingeschult haben. Es wird ja, die werden in das Reich Gottes hineingepredigt, auf jede Art, Pfingster auf Pfingster, wir auf unsere, Baptisten auf ihre. Und alle bringen ja die Leute ins Reich Gottes auf ihre Art herein. Und dann sagt ja Bruder Brenim, das sind nicht Gottes Kinder, sondern das sind Baptistenkinder, und das sind also Kinder der jeweiligen Gemeinde oder Denomination. Ich sehne mich nach dem Tage, und ich habe das hier gesagt, als wir dieses Erlebnis am letzten Sonntag des Monats da in der Schweiz hatten, in dem Haus, wo etwa 20 Leute anwesend waren, als der Geist Gottes über Menschen kam, die nur eins wussten, dass sie mich bitten sollten, in ihr Haus zu kommen. Und dass ungefähr 20 da sein würden, hat niemand geplant gehabt. Aber von einem Moment auf den anderen begann der Geist Gottes zu wirken. Der eine fing an zu beten, eine Schwester kniet schon, der andere, es tat sich etwas im ganzen Raum. Und es war ein direktes Wirken des Heiligen Geistes. Und das brauchen wir. Nicht eine verstandesmäßige Hineinführung in das Reich Gottes, sondern ein Erlebnis mit Gott, dass man sagen kann, ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So wahr die Sonne am Himmel prangelt, habe ich Sünde Vergebung erlangt. Dass das eine Glaubensgewissheit wird aufgrund eines Erlebnisses mit Gott. Und dann ist natürlich wiederum der Geist, der dieses Gefäß gereinigt hat. Es ist derselbe Geist, mit dem das Gefäß dann erfüllt wird. Ich glaube, das haben wir dann soweit beantwortet. Auf deine Frage, und damit kommen wir jetzt auch ganz zum Schluss, mit dem Philipper 1 und 2. Wir wünschen uns, dass Gott dieses Wort wahr macht, dass wirklich in der Gemeinde des Herrn nichts aus Rechthaberei getan wird, wie es hier geschrieben steht, nichts, weil man es tun möchte, sondern von Gott tun lassen, abwarten und sehen, was als nächstes geschehen soll. Ich glaube, das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Wir haben in diesen fast 20 Jahren die Leitung des Heiligen Geistes in so mancher Weise gehabt. Es ist ein Unterschied, ob man sich dünnt, vom Geiste Gottes geleitet worden zu sein, oder ob man zurückschauen kann und sehen, das ist die Leitung des Heiligen Geistes war. Und nicht zuletzt auch die Hinweise, die doch ab und zu kamen. Und dafür sind wir Gott dankbar, dass wir im Moment, ich sag's mal, auf der Stelle treten, beruhigt uns nicht. Im Gegenteil, wir fühlen nicht gut darüber. Aber alles eigene Unternehmen, das größte, ein Riesenprogramm, das ich euch heute hier präsentieren könnte für unser Land, für Europa und die ganze Welt, wäre doch nicht die Antwort. Die Antwort muss von Gott kommen.
Amen.
Und die Antwort ist von Gott gekommen, das kann ich auch getrost sagen. Im April 66 wusste niemand, wie es weitergehen soll. Und da war es Bruder Frank, der in Jeffersonville sagte, was geschehen soll. Und so hat es begonnen und nicht anders. Und wenn nun in der Zwischenzeit Dinge geschehen, ich kann sie nicht ändern. Es tut mir weh, ist ein Schmerz, aber wir haben eine Demokratie und jeder kann machen, was er will. Im Reiche Gottes eigentlich nicht. Das wollten wir ja eben betonen. Wenn wir Kapitel 2 auch noch beherzigen können, dass eine Ermahnung, ein Zuspruch, Gemeinschaft des Geistes, inniges Mitgefühl und herzliches Erbarmen und so weiter, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass sie eines Sinnes sein. Dieses eines Sinnes kann nur die Gesinnung Jesu Christi sein.
Amen.
Es hilft keinem, wenn du gesinnt bist, wie ich gesonnen bin. Das hilft doch keinem.
Nein.
Stell dir mal vor, wir wären alle so gesonnen wie du. Ja, was? Wo kennen wir da hin? Oder wir wären gesonnen wie irgendjemand jetzt hier. Nehmen den betreffenden Menschen als unser Vorbild und wollen das sein. Nein, das ist Menschennachfolgerei. Wir müssen gesonnen sein, wie Jesus Christus auch war.
Amen.
Anders geht's nicht. Und diese göttliche Gesinnung ist nicht eine Theorie, sie wird uns reell und wahrhaftig durch den Heiligen Geist zuteil. Aber nicht nur durch den Heiligen Geist als Vokabular, sondern wirklich durch die Kraft, die uns umgestaltet, die uns erfüllt, die das Leben Jesu Christi in uns offenbar macht, so dass seine Tugenden in uns und an uns zu finden sind. Wir werden ja nicht an dem gemessen, was an Worten zu bringen haben. Unser Leben muss es doch irgendwie offenbar machen. Und das ist dann der Beweis in sich selbst, der beste Beweis. Und da hat Bruder Brennemann eine Stelle sogar gesagt von der christlichen Wissenschaft, was die Liebe betrifft, so haben sie am meisten davon. Es erscheint nur so. Sie glauben ja gar nicht an Bekehrung. Aber einander tun sie. Sie bezahlen Rechnungen für Krankenhäuser und helfen sich selbst und anderen. Und ließ sich meinen Leib brennen. Und gäbe meine Habe den Armen. Und hätte die göttliche Liebe nicht. Es geht wirklich um alles Göttliche. Die Liebe muss göttlich sein. Nicht eine menschliche Zuneigung. Du passt mir. Zu dir habe ich ein gutes Empfinden. Ein anderer liegt mir nicht und ich hab's nicht mehr. Was ist das denn? Nehmt euch einander an, wie Gott euch in Christus angenommen hat, zur Verherrlichung Gottes.
Amen.
Das ist der biblische Weg.
Ja.
Und nur so, wenn wir ihn gehen, können wir das Ziel erreichen. Gott möge uns in seinem Wort bis ans Ende erhalten. Und wenn das gewährleistet ist, dann wird er uns in seiner Gnade erhalten, in seinem Frieden, in seiner Liebe. Wer im Worte bleibt, Jesus sagt, wer in mir bleibt und in wem meine Worte bleibt,
ja,
das ist das Geheimnis. Und ich glaube bis heute, dass wir im Worte geblieben sind.
Amen.
Und sind wir im Worte geblieben, dann sind wir im Geiste geblieben. Vielleicht hat es sich noch nicht in Hüpfen und Springen ausgewirkt. Das kann noch kommen, wenn Gott die Dinge tut, über die man sich riesig freuen kann. Wenn man einem Menschen, der Leid trägt, sogar ein herrliches Lied singt, dann schüttelt er sich die Sache ab und begreift nicht, warum das geschieht. Die Bibel sagt, leidet jemand, so bete er. Geht es jemandem gut, der singe Psalmen. Jeder muss in der Lage, in der er sich befindet, so vor Gott kommen. Oder sagen, aber wie Boris uns ja gelesen hat, im Psalm 95, wenn wir vor den Herrn kommen, dann müssen wir mit Danken kommen, ganz gleich, was da war. So ist das. Das ist Gottes Wort. Kommt vor sein Angesicht mit Danken. Er hat es ja gleich richtig aufgegriffen. Nicht mit Murren und nicht mit Klagen und nicht mit Sagen. Vor Gott kann niemand mit all den Dingen kommen, sondern mit Dank sagen. Denn dadurch schenken wir Gott den Glauben, dass er die Dinge, über die wir klagen und murren und stöhnen, dass wir es ihm zutrauen, dass er sie wenden kann zum Guten. Deshalb kommen wir ja mit Danken dann vor sein Angesicht. Mich hat es direkt angesprochen. Ich bin Gott dankbar für solche Worte. Was bleibt uns übrig, als jetzt dem Herrn von Herzen zu danken für seine Gnade und Treue. Amen. Lass uns aufstehen, bist du.
Himmlischer Vater, wir danken dir wiederum aufs Neue für dein mächtiges Reden durch dein teures und heiliges Wort.
Mein Gott,
wir sind ergriffen
Gott,
und geben
Gott.
Dir die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung.
Oh,
Herr, du änderst dein Wort nicht.
Nein.
Und deinen Sinn auch nicht.
Auch nicht, oh auch nicht.
Lass uns gesinnt sein, Herr.
Mein Gott.
Wie dein Wort ist, danke.
Amen.
Dass wir eines Sinnes sind, Herr.
Mein Gott.
Mit dir verbunden, Herr.
Ja, Herr.
Bis wir von Glauben zum Schauen gelangen.
Oh Gott.
Oh ja, Herr, und auch miteinander. Herr, du kennst unsere Herzen.
Oh Gott.
Du kennst unser Verlangen. Aber du wirst alles schaffen, Herr. Deinem Namen sei die Ehre. Und
mein
der Lobpreis und der Dank dargebracht.
Mein
in
Gott.
Jesu Namen. Amen.
Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort, für den Heiligen Geist, der in uns wirkt und das Wort in uns lebendig macht, ja zu einer göttlichen Realität entfaltet. Herr, wir danken dir, dass du uns bis hierher geholfen hast und du wirst es weiterhin tun. Ich danke dir für dein vergossenes Blut, für dein Wort und für deinen Heiligen Geist. Erhalte uns in deiner Gnade und sei mit uns und mit deinem gesamten Volke auf der ganzen Erde. Herr, lass endgültig den Ruf ergehen. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Herr, am Ende wirst du es tun und es wird offenbar werden. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.
Amen.